Ja, um Genf und den Teilchenbeschleuniger ranken sich ja viele Mythen. Es ist eine Mischung aus Wissenschaftlern, die wissen, was sie tun, und Wissenschaftlern, die nicht wissen, was sie tun. Weil mit diesem Magnetfeld durchaus auch die ganze Sphärenharmonie des Planeten in Unordnung geraten kann. Das heißt, es ist so ein bisschen eine neumodische Variante von dem, was wir vielleicht auch in Atlantis hatten.
Hey, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu einem neuen Interview in der Reihe Van Frieden, die Gefährten. Mein Name ist Felix Van Frieden. Mein Gast heute, Robin Kaiser. Robin Kaiser ist Seminarleiter, Botschafter des Kosmos, Inspirationsgeber für eine neue Welt, hat fantastische Arbeit geleistet. Wir haben schon ein paar Mal gesprochen. Das erste Mal 2011 im Winter damals. Jetzt ist 2025 Frühling. Und wir haben ein weiteres Gespräch. Robin hat eine fantastische Arbeit gemacht, hat sich sehr mit dem Thema Physik beschäftigt, auch Magie, alles, was dahinter steht. War ein bisschen zurückgezogen, eine Zeit lang. Jetzt bist du voll wieder da. Ich finde es schön, Robin. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke dir.
Robin, lass uns erstmal reingehen in dieses Thema Physik und diese Videos, die du in letzter Zeit veröffentlicht hast. Physik ist ja für die meisten jetzt erstmal so, oh, keine Ahnung, will ich nicht, kann ich nicht, ist anstrengend. Man denkt zurück an die Schule, irgendwelche Formeln auswendig lernen. Und das ist erstmal so ein Thema, was ziemlich schwer belastet ist. Aber auf der anderen Seite ist die Physik ja auch mit der Magie verknüpft. Wie kannst du uns einen Zugang geben zu der Physik, dass wir denken, oh, genau das brauchst du jetzt? Oder was war auch dein Zugang, dass du hier mit diesem, ja, von außen betrachtet, schwer ein Thema, wenn man noch an die Schule denkt, so intensiv beschäftigst und beschäftigt hast.
Mir wurde klar, es gibt keine Physik getrennt von der Metaphysik. Wenn ich mehr über die Physik und die physikalischen Gesetzmäßigkeiten erfahre, erfahre ich mehr über Gott. Und mein Studium der Physik war wirklich ein Studium der höheren kosmischen Gesetzmäßigkeiten, der göttlichen Gesetze, wie ich sie nennen möchte. Und es hat sich eigentlich sehr klar aufgezeigt, je tiefer ich da eintauche, desto mehr erfahre ich bestimmte Bereiche in der Schöpfung, die vielleicht verschlossen gewesen sind, die mir wieder einen Aspekt des allumfassenden göttlichen Bewusstseins offenbaren. Das heißt, ich trenne nicht zwischen, das ist Materie und das sind materielle Gesetze und das ist geistig und göttlich, sondern wenn wir diese materielle Schöpfung durchdringen und in der Tiefe, in ihren Mustern verstehen, dann haben wir auch ein tieferes Verständnis für den großen Geist, der hinter allem steht. Und das ist die Motivation, im Grunde genommen tiefer in die göttliche Schöpfung einzutauchen, sie so mit dem eigenen Geist zu durchdringen, dass man bestmöglichst im Einklang mit dem Kosmos leben kann. Und dementsprechend sind sehr viele, ja, physikalische Dinge zu mir gekommen, die ich am Anfang gar nicht gesucht habe, aber die sich mir geöffnet haben, nicht durch klassisch schulwissenschaftliches Studium, sondern durch meine Wahrnehmung, durch Beobachtung der Natur, durch die Fähigkeit, mit dem dritten Auge einfach zu sehen, nicht nur diese Ebene, sondern auch Makrokosmos und Mikrokosmos. Und in dieser Beobachtung sind ganz viele Dinge gezeigt worden, die nach unserem klassischen Verständnis erst einmal nicht so einfach zu begreifen sind. Und auch die Videos sind zum Teil sehr herausfordernd, mental, intellektuell. Aber letztlich geht es mir immer darum, dass wir durch diese Information einen tieferen Zugang zu dem Allgeist bekommen.
Okay, das ist sehr gut. Es ist schon mal schön, dass das alles zusammengehört und dass es letztendlich auch ein esoterisches Studium ist, das göttliche Bewusstsein zu erfahren und tiefer einzublicken. Die meisten von uns trennen das und es wird ja auch bewusst getrennt. Wir haben auf der einen Seite den wissenschaftlichen Weg und dann haben wir so den spirituellen Weg. Und dabei, ich glaube das alles nicht und ich glaube nur an die Wissenschaft. Du machst jetzt gerade ein Feld auf, wo du sagst, durch die Wissenschaft, wenn wir tiefer eintauchen, kommen wir eigentlich zur Spiritualität und finden wir Gott am Ende? Kannst du da nochmal drauf eingehen, vielleicht auch auf die Geschichte der Physik? Hat das schon, also ist das irgendwann mal zusammen gewesen oder ist das irgendwann bewusst getrennt worden, dass plötzlich jetzt so Gegensätze entstehen, die nach deinen Worten ja eigentlich überhaupt keine Gegensätze sind?
Ich kann mich auf jeden Fall an eine Zeit erinnern, als das, was wir heute Religion oder Spiritualität nennen, und Wissenschaft vereint gewesen sind. Damals haben wir über hellsichtige Wahrnehmung zur Gotteserkenntnis gefunden, über das Studium und die Beobachtung der Natur. Das heißt, unsere direkte Wahrnehmung von dem, was wirklich ist, hat uns sowohl naturwissenschaftliche Räume geöffnet, als auch geistig-spirituelle Räume geöffnet. Das gehört letztendlich zusammen. Wir haben sowieso in unserer Trennungskultur, ne, die Wissenschaft, der persönliche Bereich, der Beruf, der Glaube. Wir haben so viel aufgeteilt in so verschiedene Sparten, die letztendlich, wenn man es aus der Eins heraus wahrnimmt, alle zusammengehören und notwendigerweise zusammengehören. Also wie willst du die Natur studieren, wenn du nicht weißt, wie du richtig wahrnimmst? Das heißt, nicht nur mit den physischen fünf Sinnen, sondern auch mit den Hellsinnen, die andere Dimensionen eröffnen können. Eigentlich müsste es von Beginn an jedes naturwissenschaftlichen Studiums erstmal ein Wahrnehmungstraining geben, ein Beobachtertraining, wie man mehrere Welten gleichzeitig wahrnimmt. Und von dann aus kann man naturwissenschaftlich arbeiten. Aber diese Grundlage wird natürlich in den Universitäten nicht gelehrt, weil wir uns so in engen, mentalen, nur auf die Materie basierenden Bahnen bewegen, dass uns die großen Einfälle gar nicht kommen. Also alle großen Geister hatten immer Zugang zu höheren Dimensionen, zu einem höheren Bewusstsein. Daher kommen alle Ideen, daher kommen alle Schöpfungen. Und das, was wir einfach als Abrichtung in Schule und Universität bekommen, engt das Denken so sehr ein, dass wir überhaupt nicht mehr kreativ, schöpferisch, ja, neue Ideen in ein so stark verstaubtes Feld reinbringen. Und ich möchte sagen, einen mutigen Brückenschlag gewagt damit, dass ich mit physikalischen Begriffen und mit physikalischen Theorien eigentlich einen größeren kosmischen Zusammenhang versuchte zu erklären mit all den Videos. Das heißt, es ist in einer anderen Sprache, in einer physikalischen Sprache gesprochen. Man kann das Gleiche auch in einer spirituellen Sprache ausdrücken, aber letztlich beide verschiedene Sprachen sprechen nur über das eine. Und jeder darf einfach schauen, inwiefern er damit was anfangen kann und mit in die Räume reintauchen kann beim Hören, auch wenn er vielleicht inhaltlich nicht alles begreift.
Wir können ja heute mal ein bisschen die spirituellere Sprache mehr forcieren. Also, glaube ich, verstehen die Zuschauer alle mehr, aber dann kann man da gerne auch bei dir unbedingt eintauchen. Du hast gerade sehr interessante Sachen gesagt. Die Physik ist so ein stark verstaubtes Feld. Ich hatte damals Physik-Leistungskurs, hab's mit Mühe und Not auf eine 5 gebracht am Ende. Also so gerade mangelhaft. Und das ist eigentlich ein richtig geniales Thema, habe ich damals schon gedacht. Aber dann hatte ich auch einen Wechsel, einen Lehrerwechsel von der 11 in die 12. Und dann ging es halt wirklich stark um die Formeln. Und seitdem bin ich so ein bisschen gebrandmarkt, weil ich hatte dann einfach jeden Tag, wenn man Leistungskurs hat, hat man ja sehr viel Unterricht, also jeden Tag irgendwie ein paar Stunden. Und dann ging es halt nur um Formeln. Und dann, seitdem habe ich so dieses Bild von Physiker, der einfach den ganzen Tag Formeln an die Wand schreibt und irgendwelche Formeln durchdringt. Wenn wir uns jetzt Robin als Physiker vorstellen oder in der Zeit, wo du das alles erforscht hast, war das so, hast du mit Formeln gearbeitet oder hattest du einen ganz anderen Zugang? Du hast gerade schon das dritte Auge angesprochen.
Ich hatte auch Physik in der Schule und ich habe es geliebt. Und für mich persönlich waren Formeln immer Musik. Das heißt, ich habe das immer durch die synästhetischen Zugänge, habe ich immer die Musik oder den Rhythmus in den Formeln gesehen. Also auch Mathematik sehe ich als eine Sprache Gottes an, die sich auch musikalisch ausdrücken kann in den kosmischen Harmonien oder in dem goldenen Schnitt oder in fraktalen Mustern. Das sind alles Dinge, die sich auch ausdrückt in unserer Mathematik, in der Physik, in den Formeln, die wir kennen. Und wenn wir einen Zugang zu der höheren Sphärenharmonie haben und ein Gefühl für Rhythmik, für Harmonie und dann runtergehen in die Ebene von den Formeln, die es in dieser Welt gibt, dann würde man ziemlich schnell merken, ah, diese Formel ist zum Beispiel noch nicht harmonisch genug. Oder hier sind Elemente drin, die von der Tonalität, von der Musik her nicht stimmen, die passen nicht in den Kosmos rein. Also ich habe versucht schon eigentlich mit anderen Zugängen, kreativen Zugängen, eine Formel als Musik hören zu können. Eine andere Dimension mit dem, was vielleicht ein bisschen mental oder trocken erscheinen kann, zu verbinden. Und ja, ich habe mir auch Formeln angeschaut, aber ich habe hauptsächlich und größtenteils nicht quantitativ, sondern qualitativ gearbeitet. Das heißt, weniger im Zahlenreich, sondern mehr in dem, dass ich versucht habe, Zusammenhänge darzustellen und mit diesen, ja, neuen Modellen, die ich entworfen habe, der Kosmologie und des Mikrokosmos, andere Gefühlszugänge für den Menschen zu öffnen. Also ich habe auch da versucht, beide Hemisphären mit reinzubringen, nicht nur das logisch-rationale. Und im Grunde genommen ist die ganze Physik eine gigantische Dekonstruktionsarbeit. Wir glauben ja, wir sind in einer festen materiellen Welt. Je tiefer wir in den Mikrokosmos, in die kleinsten Teile, subatomaren Bereich reingehen, desto weniger ist das materiell, was wir vorfinden. Letztlich bestätigt auch die Physik. Letztlich, wir bewegen uns durch nichts oder durch fast nichts. Das ist eine Nachkommastelle, die sehr, sehr klein ist, die wirklich die energetischen Zusammenhänge aufbaut, die wir als Materie wahrnehmen. Das heißt, wenn wir uns mit tiefer mit der Physik beschäftigen, erkennen wir auch große spirituelle Weisheiten wie Sunyata im Buddhismus. Alles ist Leere, weiß die Quantenphysik heutzutage bestätigen. Das sind Dinge, die kriegt man aber erst dann wahrgenommen, wenn man auch lernt, out of the box zu denken und eben nicht nach schulwissenschaftlichem Schema, sondern verknüpfend zu denken und zu schauen, hey, so wie oben, so unten. Wie könnte man, wenn man ein Gefühl zur Sphärenharmonie hat, von dort aus die ganze Mathematik und die ganze Physik als ja den Grundbausteine unserer Schöpfung so anordnen, dass das harmonisch im Einklang ist mit den höheren Dimensionen? Und da werde ich sicherlich auch noch einiges rausbringen. Und all das legt natürlich auch den Grundstein, um ganz faktisch in dieser Welt neue Erfindungen reinzubringen, die es vorher nicht gegeben hat. Ich habe mich bei der Arbeit zwischendurch auch immer gefragt, hey, wer soll denn das hören? Wen interessiert denn das überhaupt, wenn ich da über sehr detaillierte, komplexe Zusammenhänge berichte? Aber ich habe immer wieder die Botschaft bekommen, wenn es bestimmte Menschen hören, zu der richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Menschen, werden sie mit diesem Wissen neue Erfindungen auf diese Welt bringen. Ich weiß nicht, ob das durch mich oder durch meinen Kanal passieren darf in der Zukunft oder durch andere, aber damit ist erst einmal ein Grundstock gelegt, was viele vor mir natürlich auch gemacht haben, aber ein Grundstock gelegt für das Ziel war immer eine höherdimensionale Physik. Eine Physik, die nicht nur den materiellen Raum erklärt, sondern den multidimensionalen Raum.
Also ich bin total begeistert. Ich finde es grandios, dass du das gemacht hast und auch machst. Was meinst du, wo sind wir denn jetzt gerade? Also wir haben ja einmal die Schulphysik Und dann haben wir so die Quantenphysik, die ja schon das Feld weiter öffnet, was ja auch noch gar nicht so angekommen ist in der Schulphysik, bis so ein Schulbuch und so ein Universitätslehrplan mal umgeschrieben wird, aber gehen ja ein paar Jahre. Und die Entdeckungen gehen ja schon sehr weit und viele gibt es ja auch, die in dem Bereich schon forschen. Das heißt, was ist deine Einschätzung? Wo ist die Schulphysik und wo sind dann schon einige fortschrittliche Wissenschaftler? Und wo setzt du dann nochmal an in diesem Bild?
Ja, das, was in der Schule gelehrt wird, ist überhaupt nicht mehr en vogue, auch in der Forschung nicht mehr. Also wir sind inzwischen angekommen, ja, in der Welt der Quantenphysik, in Forschung und Technik. Also die Technik arbeitet in der Entwicklung von Quantencomputern mit mehreren Zeitdimensionen. Das ist ganz klar, dass Quantensysteme nicht nur linear in eine Richtung durch die Zeit operieren, sondern auch immer rückwärts durch die Zeit operieren. Das sind Dinge, die in der Physik nicht, also in der Schulphysik nicht gelehrt werden, die aber für die Entwicklung unserer aktuellen Technologie einfach gang und gäbe sind. Und da sehe ich natürlich eine riesige Lücke und auch das Festhalten an dem alten Paradigma, ne, Newton und Descartes. Es gibt nur eine Realität und der Apfel fällt immer, ne, vom Baum runter. Dabei übersehen wir, dass der Baum als solches eine riesige Leistung erbracht hat, um hunderte Kilo gegen die Schwerkraft nach oben wachsen zu lassen. Also wir sehen immer nur, wie der Apfel runterfällt, aber wie es der Baum schafft, seine Säfte hoch zu transportieren in Wirbel, in Spiralen durch die Adern, das ist, oder auch mit Sogwirkung. Da sind definitiv auch antigravitative Ansätze mit drin, wie überall in der Natur. Also überall, wo eine Kraft ist, ist eine Gegenkraft. Und der gesamte Materialismus, den wir jetzt hier in dieser Welt kennen, könnte sich nicht mehr aufrechterhalten, wenn auch in der Schulphysik das ankommen würde, dass, also ein ganz einfaches Ding, der Beobachtereffekt. Wenn wir den konsequent zu Ende denken, dann würde das Paradigma einer objektiven, außerhalb unserer Realität liegenden Wirklichkeit aufgelöst werden. Das hat so immense Implikationen für die ganze Wissenschaft, dass dieser Beobachtereffekt zwar anerkannt wird, wird zwar auch irgendwie mal erwähnt, aber die wahrhaftige Implikation für den ganzen Forschungsbereich wird so überhaupt nicht umgesetzt. Wir glauben immer noch, wir sind diejenigen, die da draußen eine materielle Welt gestalten. Und da braucht es einfach ein konsequentes Umdenken, ein sich selbst ja neu erfahren. Und dafür ist es einfach kostbar, diese Brücken zu schlagen von einem höheren Bewusstsein, Spiritualität zu dem, was wissenschaftlich stattfindet. Und gerade jetzt in dem Wassermann-Zeitalter, dem Anbrechenden, haben wir einfach auch von der archetypischen Qualität diese Fusion von Technik und Spiritualität.
Also, du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, wo ich gerne mal ein bisschen weiter eingehen möchte, drauf eingehen möchte, weil wir haben auf jeden Fall einige Zuschauer, die manche Begriffe noch nicht kennen. Ich zum Beispiel auch nicht. Also Beobachtereffekt, ich kann mir das vorstellen, aber auf was physikalischer jetzt hintersteckt, wer das irgendwie da mal erfunden hat und was das wirklich heißt, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber bevor wir darauf eingehen, dieser Quantencomputer oder überhaupt das Quantenphysik, das ist ein Feld, das ist schon so bekannt. Irgendwo, da gibt's was, aber die wenigsten haben das durchdrungen, was das wirklich ist, was das heißt. Und du hast gesagt, es wird in mehreren Zeitlinien gearbeitet. Magst du mal darauf eingehen, was heißt Quantenphysik und dieser Quantencomputer, der entwickelt wird? Und da wird ja aktiv dran gearbeitet. Ich glaube, der ist auch schon, vielleicht ist er schon kurz vor Veröffentlichung oder arbeitet schon. Ich weiß es nicht. Was ist das? Was heißt das konkret auch für uns? Das ist ja ein Riesensprung in der Entwicklung der Menschheit, wenn so etwas dann mal konkret da ist.
Ja, es wird die ganzen Chains in der Kryptographie komplett umändern und brechen. Also jeder, der da in diese Richtung investiert hat, darf sehr achtsam sein. Sobald diese Modelle auf den Markt kommen, kann es sein, dass die alte Art der Kryptographie nicht mehr funktioniert. Das nur einfach mal als kleiner Impuls. Ne? Also Kryptos, Stichwort Sicherheit, Stichwort Quantencomputer, kann jeder selber mal die Punkte zusammenführen. Ansonsten ist es so, also vielleicht jetzt noch mal 2 Schritte zurück. Ein Quantum. Ein Quantum wird definiert als eine klitzekleinste kleine Einheit, die man partikulieren kann, die man als Partikel einordnen kann. Das ist ein Quantum. Ein Quantum hat immer einen Zustand, wie ein Spin, eine Ladung oder einen Impuls. Und dann geht die Physik her und versucht einfach, diese kleinsten Teile voneinander zu differenzieren und sagen, dieses Quantum hat diese Eigenschaften oder jene Eigenschaften. Allerdings ist es nach meiner Wahrnehmung oder meinem Gefühl nicht so, dass wir unterschiedliche Quanten hätten, sondern es gibt eigentlich ein Quantum, was einfach nur verschiedene Eigenschaften ausdrücken kann. So wie es auch in der Alchemie bekannt ist, es gibt nicht unterschiedliche Stoffe, es gibt die Uressenz und diese verwandelt sich von Generation zu Generation zu all den chemischen Elementen, die wir im Periodensystem kennen. Das heißt, das sind immer von der Wahrheit der Eins abgeleitet die Grundsätze. Da wir zum Beispiel jetzt auf einer höheren Ebene betrachtet, Wasserstoff, die erste Ableitung oder die erste Verwandlung eines Uräther, einer Uräthersubstanz. Und dann entwickelt sich das einfach im Periodensystem so weiter von Element zu Element. Und auch auf der subatomaren Ebene, in der Quantenebene, ist es so, dass wir im Grunde genommen immer mit Verwandtschaftsverhältnissen arbeiten müssen. Zu jedem Teilchen gibt es ein Gegenteilchen und jedes Teilchen steht in einer Beziehung in seinen Eigenschaften, in der Bewegung zu den anderen Quantenteilchen. Und deswegen ist es viel naheliegender, die Quantenrealität als Feld zu beschreiben, als morphogenetisches Feld. Rupert Sheldrake hat da eine wundervolle Arbeit geleistet, der im Grunde genommen ein Quantenfeld beschrieben hat, die Verschränkung, die Interaktion auf dieser Ebene. Und das Besondere ist eben, dass Quanten sich ganz anders verhalten als materielle Gegenstände. Es gibt Tunneleffekte, es gibt Verschränkungen, es gibt ganz viel, was Quanten können, was Materie in Raum und Zeit nicht kann. Und es liegt einfach daran, dass Quanten nicht in dieser Weise raumzeitlich verortet sind, zumindest nicht stabil, sondern ständig wechseln zwischen Anwesenheit und Abwesenheitsphasen. So wie wir geistseelisch auch. Also es gibt überall die Entsprechung.
Okay, das. Aber wenn du das jetzt sagst, dann wie zeigen sich uns Quanten? Also wenn die da mal da sind, mal nicht da sind, die sind nicht materiell. Also das morphogenetisches Feld bringt einen Zugang. Das heißt, das ist das nicht Sichtbare. Kann man das so
Ja.
sagen?
Nicht sichtbar ist sehr viel. Wir sehen ja von dem Lichtfrequenzspektrum sehen wir nur so einen minimalen kleinen Ausschnitt. Den Rest ist für uns einfach nicht sichtbar. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob wir Infrarotstrahlung haben oder Gammastrahlung. Das sind 2 verschiedene, ganz andere Wellenlängenbereiche. Und so ist das auch mit anderen Elementen. Man muss schauen, aus welchem Teil des Unsichtbaren kommt das? In welcher Ebene bewegen wir uns gerade? Aber ja, es geht letztlich darum, dass wir auch über Sprache, eine physikalische Sprache, das Unsichtbare sichtbar machen und uns dadurch einen bewussten Zugang zu diesen Grundbausteinen der Schöpfung eröffnen.
Du hast gerade Infrarot, Gamma, Strahlen. Quanten ist aber jetzt keine Strahlung. Das ist nicht irgendwie in einem Spektrum. Das ist schon was Zusammenhaltendes, was Übergeordnetes. Oder wie kann man das einordnen?
Also jedes Teilchen auf jeder Ebene hat eine bestimmte Wirkung und die allermeisten Teilchen haben auch eine Strahlung. Wenn wir jetzt von Quantenteilchen sprechen, also am einfachsten ist das, sich einfach ein Bild zu machen. Quantenteilchen sind ganz kleine subatomare Teilchen. Wenn die sich zusammensetzen, dann kommen die ersten, ja, also Elektronen, Neutronen, Protonen sind ja bekannt. Und diese setzen sich einfach Stück für Stück mehr und mehr miteinander zusammen. bis sie irgendwann, ne, Moleküle, dann ganze Systeme bilden. Aber aufgebaut werden sie eben auf diesen Grundeinheiten, die man immer nur noch als Feld oder Energiebahnen oder Linien beschreiben kann.
Und das sind die Quanten.
Genau, Quanten sind die kleinsten Einheiten, die die Physik messbar und unterscheidbar einfach herausgefunden hat. Aber es hängt natürlich immer damit zusammen, wie genau sind unsere Messmethoden. Also je tiefer wir reingehen, je größer die Teilchenbeschleuniger werden, desto kleiner werden die Teilchen, die wir darin vorfinden. Also die Wissenschaft entwickelt sich in beide Richtungen zugleich, dass ja die Realität einfach immer subtiler wird auf der einen Seite und es auf der anderen Seite immer größere Anlagen oder Mikroskope, Teleskope braucht, um das entsprechend nachzuweisen. Und das ist etwas, also wenn wir eine Forschung haben, die nur darauf basiert, dass irgendwelche technischen Mittel eingesetzt werden, die meistens Zehntausende oder mehr an Euros kosten und die Forschung nur durch diese Mittel möglich ist, dann gibt es absolute Verzerrungen im Feld. Die Zeit, an die ich mich erinnern kann, da haben wir alle Forschung nur mit und durch das Bewusstsein und die reine Wahrnehmung des Bewusstseins stattfinden lassen. Und das ist eigentlich Wunsch und Anliegen, dass wir von der ganzen technischen Beobachtung der Realität wieder zur natürlichen Beobachtung zurückwechseln. Wir können mit unserem Bewusstsein, wir können das so auf die kleinste Grundebene der Realität runter verdichten, möchte ich sagen, konzentrieren auf einen kleinen Punkt und Atome beobachten oder Quanten beobachten mit dem dritten Auge. Das sind Dinge, die uns dann eröffnet werden, wenn wir eben auch ganz konsequent den spirituellen Weg gehen. Dann werden uns diese Tore oder diese Zugänge der Wahrnehmung eröffnet. Und ich meine mal, dass ja so große Geister, die es früher auch schon gegeben hat, die große Erfindungen gemacht haben. Auch jemand wie Rudolf Steiner, der hatte so eine Wahrnehmung der Naturbeobachtung. Und der hat auch nicht mit etwas anderem geforscht, als einfach nur seinen durchdringenden, beobachtenden Blick. Und da kann man in alle Realitätsräume hineingehen, Makrokosmos wie Mikrokosmos.
Es ist grandios. Ich finde, es ist ein so schönes Feld. Also, wunderbar, wie du die Räume aufmachst. Jetzt hast du gerade Teilchenbeschleuniger angesprochen. Dann habe ich sofort an Genf gedacht oder unterm Genfer See, wo da eine riesige Teilchenbeschleuniger ist. Ich weiß nicht genau, ich habe irgendwann mal gelesen, glaube ich, 30 Kilometer ist der dann, wo ein Kreis gebaut wurde und dann beschleunigen die da Teilchen und lassen die dann gegeneinander aufprallen. Ich weiß es nicht genau. Was ist das da? Was machen die da?
Ja, um Genf und den Teilchenbeschleuniger ranken sich ja viele Mythen. Und erst einmal untersuchen sie Teilchen mit dem Beschleuniger, die man so nicht wahrnehmen könnten, wenn man sie im natürlichen Raum betrachtet. Also das Ziel ist dort, Teilchen auf annähernd Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, um die Struktur zu brechen, um zum Beispiel Atomkerne in bestimmte Elemente hinzufügen zu können oder abziehen zu können. Also da wird versucht, im Grunde genommen, das Atom heißt ja das Unteilbare und es wird versucht, einfach auf dieser Grundebene Veränderung, Modifizierung vorzunehmen durch Beschleunigung. Ja, und das sind Versuche mit sehr, sehr starken Magnetfeldern, die da installiert werden. Und nach meinem Gefühl, ja, es ist eine Mischung aus Wissenschaftlern, die wissen, was sie tun, und Wissenschaftlern, die nicht wissen, was sie tun. Weil mit diesem Magnetfeld durchaus auch die ganze Sphärenharmonie des Planeten in Unordnung geraten kann. Das heißt, es ist so ein bisschen eine neumodische Variante von dem, was wir vielleicht auch in Atlantis hatten. Also da werden Experimente gemacht, auch Räume geöffnet durch einfach sehr starke Magnetfelder und Beschleunigung, wo wir noch gar nicht das Wissen darum haben, dass wir damit in die Schöpfungsordnung eingreifen, und zwar auf der Grundebene. Und da braucht es im Grunde genommen ein ganz anderes Bewusstsein, eine ganz andere Wahrnehmung, um auf dieser Ebene mitspielen zu können. Und wir als Menschheit sind da definitiv noch nicht. Das heißt, das ist schon sehr, sehr mit Vorsicht zu betrachten, was da geschieht. Und ob diese ganzen Märchen und Mythen rund um CERN wahr sind, das kann ich nicht bestätigen, was da gemacht wird. Ich weiß es nicht, ich war nicht da. Aber es fühlt sich sehr danach an, dass dort einiges schräg läuft. Also dort einiges bewusst gezielt, auch ja, nicht mit allzu heilsamen Absichten gepflastert ist.
Du hast ja gerade gesagt, es ist dir ein Anliegen, dass die Physik so betrachtet wird, wie es in einer vergangenen Zeit mal war, dass wir da mit dem dritten Auge mehr reingehen, anstatt diese Experimente zu machen. Und jetzt gerade werden diese Experimente gemacht auf der materiellen Ebene und da wird ins Feld eingegriffen, wie du sagst, in die Schöpfungsordnung. Sind das Dinge, die in Atlantis passiert sind, weswegen Atlantis untergegangen ist?
Es sind mehrere Faktoren, die damit reingespielt sind. Das ist vielleicht ein ganz eigenes Thema mit Atlantis und dem Untergang und was wir dazu beigetragen haben, dass das so nicht mehr existiert, ne? Und es ist von der Struktur und der Dynamik sehr ähnlich. Also da gibt es viele Parallelen. Jetzt die wissenschaftliche Vorangehensweise, also Untersuchungen zu machen, Experimente zu machen, dagegen spricht überhaupt nichts. Nur haben wir völlig aus dem Auge verloren, womit wir überhaupt wahrnehmen und dass wir unsere gesamte Wahrnehmung ständig nur interpretieren. Also auch wenn man ein Elektronenmikroskop irgendetwas darunter betrachtet, da irgendetwas sieht, das sind alles nur, ja, ich möchte sagen, Wahrnehmungsverabredungen, die wir getroffen haben, das nennen wir so, das nennen wir so. Und das Wesentliche bleibt uns aber nach wie vor verborgen, sobald wir technische Mittel zur Untersuchung der Realität einsetzen. Wenn wir technisch messen, werden wir immer technische Ergebnisse bekommen, die uns weiter in technische Realitäten führen. Wenn wir natürlich beobachten, mit den geöffneten Wahrnehmungskanälen werden wir natürliche Ergebnisse bekommen, werden wir sehen, es ist alles eine große Sphärenharmonie. Hinter allem wohnt der göttliche Klang. Das sind Erfahrungen, die auch große Physiker gemacht haben, die in ihrem Studium mehr in Richtung natürliche Wahrnehmung gerutscht sind, anstatt mit technischen Mitteln. Und die haben dann immer von, ja, Äther gesprochen, von der Sphärenharmonie gesprochen. Und also am Experiment selbst liegt es nicht. Das ist eine gute Grundlage mit Variabilität und der Wiederholbarkeit bestimmter Untersuchungen. Also die Grundlage ist an sich rein, sag ich mal so. Nur der Art, die Art, wie wir das dann weiterentwickelt haben, einfach, dass auch nur noch Wissenschaft im Grunde genommen möglich ist mit unfassbaren, ja, Forschungsgeldern. Also niemand könnte jetzt einfach eine bestimmte ja, quantenphysikalische Veröffentlichung machen, ohne nicht Zugang zu einem Labor mit mehreren Millionen wert zu haben. Und da ist einfach wieder eine starke Selektion drin, dass eigentlich die Grundlage für die allermeisten Menschen gar nicht da ist, um da mitreden zu können. Und ich würde das genau umdrehen. Im Grunde genommen könnte derjenige oder diejenige, die die direktesten Zugänge zur Schöpfung hat, durch die reine, unverzerrte Wahrnehmung, die wahrhaftigsten und stimmigsten auch physikalischen Modelle und Theorien auf dieser Welt etablieren. auch, und ich wage mich davor und spreche das aus, auch ohne das studiert zu haben. Ein Studium ist eine konsequente Abrichtung des Denkens und dadurch verlieren wir die Fähigkeit der direkten Wahrnehmung, des direkten Einfalls von höherdimensionalen Erkenntnissen.
Du hast, ich hab, wir haben ein paar unglaublich spannende Felder. Was mir gerade gekommen ist, ist das Atom. Also,
Ja.
das ist ja unfassbar, dass da so viel Energie drin ist. Also, das ist ja also einfach ein gigantisches Wunder.
Ja.
Wie hast du dich, also, was ist dein Zugang zum Atom? Atomenergie, das ist so ganz wenig Materie und schafft einfach unfassbar viel Energie. Und dann, natürlich, es wurde missbraucht mit Atombomben. Aber, also, kannst du einfach ein paar Worte dazu sagen? Überhaupt Atom, diese unfassbare Energie in so wenig Raum kondensiert.
Ja. Je kleiner wir werden, je kleiner die Zusammenhänge werden, desto machtvoller sind sie. Je subtiler, desto machtvoller oder kräftiger ist es. Das heißt, selbst wenn wir noch in die subatomare Ebene gehen, das, was da stattfindet, hat eine Kraft, die könnte ohne Probleme unsere gesamten Energieprobleme auf dieser Welt lösen. Das heißt, in einem einzelnen Gramm Materie ist so viel Energie, wir könnten den ganzen Planeten zum Teil über Jahrzehnte einfach mit Energie versorgen, wenn wir wüssten, wie wir einfach dieser Übersetzungsleistung vom atomaren und subatomaren Bereich durch heilsame Umwandlungsmethoden gehen lassen. Also es gibt in der Wissenschaft zwei verschiedene Grundströmungen. Es ist einmal die Feuerwissenschaft oder die Zerstörungs- und Trennungswissenschaft. Und auf der anderen Seite ist es die Fusionswissenschaft, die versucht, mehr Verbindungen herzustellen und die mehr am wässrigen Prinzip orientiert ist. Und was wir einfach in der Wissenschaft haben heutzutage, sind Explosionsmotoren. Alles Unser ganzer Antrieb basiert auf Explosion, das heißt nach außen gerichtet. Explosion und Trennung sind im Grunde genommen die Grundmechanismen, die wir für all unsere Energiegewinnung verwenden, die wir für all unsere Fahrzeuge verwenden. Und das ist immer ein, ich sag mal so, destruktiver Vorgang. Es ist kein schöpferischer Vorgang. Und in einem destruktiven Vorgang wird immer Energie in Anführungszeichen gewonnen. Auch wenn ganz viel Energie nicht umgesetzt werden kann in diesem Prozess durch eine Zersetzung. Also es braucht immer irgendein Rohstoff, eine Substanz, die zerstört wird oder die verwendet wird in diesem explosiven Prozess und danach ist nichts mehr zu gebrauchen. Also man könnte sagen, die eine Richtung, die Feuertechnik, wirkt im Prinzip, dass sie Harmonisierungen aufbricht. Und die andere ist die des Zusammenführens, des Verbindens, des Schöpfens. Also antigravitative Effekte, Kernfusion wäre mit dabei. Ja, alles, was anstatt die Atome zu trennen und aufzuteilen, und Energie davon zu gewinnen, so wie wir es jetzt machen, könnte man über Kernfusion ganz, ganz viel Energie gewinnen, auch in einer Art und Weise, die jetzt keine 30.000 Grad braucht, wie es in der Sonne passiert. Also, wobei das da auch noch heißer ist zum Teil. Aber es ist von der ganzen Grundausrichtung des Raubbaus an Materialien, die wir brauchen für Verbrennungsmotoren und, und. Da haben wir einen so schrägen Zugang zur Realität, wobei der Zugang mit der Fusionstechnik, mit der Verbindungstechnik oder schöpferischen Elementen, viel höhere Energie, hervorbringen würde, anstatt etwas zu verbrauchen, könnte man etwas schöpfen und im schöpferischen Prozess, es würde dabei noch etwas herauskommen und es würde Energie gewonnen werden, anstatt etwas zu verbrauchen und dadurch Energie zu gewinnen. Aber das braucht einfach ein Umdenken und vor allem braucht es auch eine tiefe Liebe zu dieser Erde wieder, dass wir irgendetwas erschaffen, was sie wieder harmonisiert und stärkt. Und da sind wir viel mehr in diesem Bereich der wässrigen Energie.
Wenn wir das jetzt mal so nehmen, dann ist das ja der Beweis dafür, dass wir in der absoluten Fülle sind, aber getrennt davon sind, weil wir auf diesem zerstörerischen Pfad gelangt sind.
Genau.
Also wenn man das nimmt, da ist in dem kleinsten Teilchen ist genug Fülle, um alles in Gang zu halten. Und wir Menschen haben diesen zerstörerischen Pfad eingeschlagen und deswegen ist die ganze Zeit der Mangel da, weil wir nur was gewinnen aus Zerstörung.
Genau, richtig.
Das ist unfassbar. Da kann man lange drüber nachdenken.
Ja.
Also, ich finde
Aber
es
es ist
grandios.
gut zusammengefasst, ne? Wir gewinnen, glauben immer nur durch Zerstörung oder durch Trennung zu gewinnen. Das ist die Grundphilosophie, die im Ego im Grunde genommen anfängt und sich dann natürlich auch fortsetzt und manifestiert auf dieser Welt. Und zu sehen, nein, wir gewinnen oder schöpfen nur durch Verbindung anstatt durch Trennung, das wäre dann die Umkehrung.
An so einem Punkt denkt man doch, ist doch so logisch. Ist doch ganz einfach. Warum machen wir das nicht?
Ja.
Was ist, aber so wirklich, ne? Warum machen wir das nicht?
Unter anderem, weil die Wissenschaft die das theoretische Fundament dafür legitimieren würde, unterdrückt wird. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Erfindungen, die eingereicht werden in den Patentämtern, die funktionieren, aber das Patentamt weist das zurück, weil die klassisch physikalischen Theorien sagen, das kann nicht funktionieren. Muss man sich mal vorstellen. Man würde ja glauben, dass die Theorien dafür da sind, um bestimmte Entwicklungen technischer Art oder ähnlichem zu eröffnen, die Möglichkeit dafür bereitzustellen. Aber im Grunde genommen ist es genau umgekehrt. Ist in den Erfindungen sind wir zum Teil viel weiter, wenden wir zum Teil auch Sachen an, die es in der Theorie gar nicht geben könnte. Und wenn das dann als Patent angemeldet wird, im funktionalen Zustand, zum Beispiel Stichwort Perpetuum mobile, da werden immer wieder jährlich Patente angemeldet von funktionierenden Perpetuum mobile. Und die Patentämter sagen, nein, das können wir nicht annehmen, weil unsere theoretische Physik so etwas nicht erlaubt. Und so ist es immer wieder gewesen im Laufe der Geschichte der Physik, dass wenn neue physikalische Erfindungen ins Feld gekommen sind, die nicht gewollt worden sind von bestimmten Strukturen, dass dann die Theorie umgestellt wurde, damit diese Erfindungen sich nicht weiter ausbreiten. Das hat auch stattgefunden, so in der Zeit von Albert Einstein, dass da auf einmal ein Wechsel in der gesamten Physik stattgefunden hat, damit bestimmte Erfindungen, die damals schon da waren und funktioniert haben, nicht ja, eine neue Ära des Bewusstseins eingeleitet haben oder hätten.
Das heißt, es ist schon da, aber es wird halt bewusst unterdrückt, bekämpft. Die Strukturen haben wir jetzt in den letzten Jahren ganz bewusst gesehen. Die arbeiten auch ganz stark daran, die Physik da zu halten, wo sie ist. Natürlich, weil die dadurch die Kontrolle behalten, anstatt das aufzumachen.
Ja, genau. Und das liegt einfach daran, dass ein Großteil der Wissenschaft, ich möchte sagen, gekaufte Wissenschaft ist oder Wissenschaft, ideologiegeleitete Wissenschaft, finanzmärktegeleitete Wissenschaft. Also von einer freien Wissenschaft kann kaum die Rede sein, wenn man mal tiefer reingeht und wenn man mal bestimmte Strukturen oder Gruppierungen anschaut, wie sie einen Fuß in der Wissenschaft haben und wie wirklich ja, quasi bestimmt wird, was man untersuchen darf und was nicht. Und sobald du etwas untersuchst, was du nicht untersuchen darfst, weil die Theorie der Physik sagt, das darf es nicht geben, dann werden Gelder oder Reputationen entzogen und dann, ja, es ist sehr, sehr schwierig, irgendetwas wirklich dann auch in dieser Welt umzusetzen.
Jetzt wird auf jeden Fall klar, warum du dich mit diesem Thema beschäftigst, weil da steckt richtig viel drin.
Ja, noch viel mehr, als wir das jetzt erahnen können. Es ist mein Wunsch, wirklich etwas, eine Grundlage zu schaffen, die die Physik dieser Welt mit der Physik höherer Welten verbindet, wo wir eine Sprache finden für alle Welten, damit wir ja wieder zurückkehren können in eine natürliche Schöpfungsordnung. Und das braucht es einfach auf jeder Ebene, auch auf der Ebene, die wir momentan mehr in dem Naturwissenschaftlichen orientiert sehen.
Ja, also das Potenzial ist ja unfassbar groß. Und wenn, das ist ja auch konkret, das ist ja sehr konkret. Also man macht das, es ist draußen. Und was du sagst, du bringst die Inhalte raus und Menschen hören das, dann öffnen sich Felder. Und das passiert. Das wird passieren. Das ist ja jetzt auch schon. Ganz viele Felder sind geöffnet und wir haben Zugang zum Raum. Und dann sieht man, wow, das Geniale ist ja, das Neue wird fühlbar. Es ist, wenn man nur mit, nur jetzt, das halt nur, geht ja nicht nur, aber wenn man jetzt hauptsächlich im spirituellen, esoterischen Kontext arbeitet, dann kann da auch so ein bisschen so ein Zweifel noch sein, aber der ist ja in der Regel da, der ist ja manchmal nicht, so nicht im Intellekt, aber irgendwo, ich weiß ja nicht so genau. Aber wenn wir auf so einer Ebene kommen, dann ist da, da haben wir Beweise. Also, in der Natur finden wir Beweise und wir haben das ja, wir sehen ja das Atom. Also es ist ja unbestritten, dass Materie, sehr kleine Materie, unfassbar viel Energie bringt. Und du hast die Kernfusion schon angesprochen. Wird das auch schon so gemacht? Ich habe mich da jetzt gar nicht so beschäftigt. Aus Atomen Energie machen, ist das schon so eine Art oder ist das noch eine Vorstufe? Du hast gesagt, das wird noch viel Wärme gebraucht.
Eine Kernfusion, wir kennen das aus der Sonne. Die Sonne arbeitet, die Sonnenenergie ist Kernfusion und zwar in einer unglaublichen Hitze. Aber es gibt auch so etwas wie kalte Kernfusion. Das sind Sachen, das wird so nicht gemacht, beziehungsweise es gibt so etwas durchaus schon im Physischen, aber die Frage ist immer, wann kommt der Durchbruch, dass so etwas auf Serie kommt, für jeden verfügbar wird, genauso auch mit dem Thema der freien Energie. Es gibt Geräte, die funktionieren einwandfrei, nur wie können wir jetzt diese Brücke schlagen? Ja, und da muss man wahrscheinlich am Anfang wirklich mit Kompromissen arbeiten, dass es nicht nur freie oder reine freie Energiegeräte gibt, sondern dass die erst einmal ein bisschen effizienter sind als das, was es bereits gibt. Und so nähern wir uns dem auch an. Und mit der Kernfusion, da gibt es jetzt mehrere physikalische, also wenn ein Physiker, der eine klassische Ausbildung hat, Kernfusion hört, dann würde er erstmal dreimal im Kreis springen und sagen, gefährlich, gefährlich, das gibt Kettenreaktionen in der Fusion, die alles in die Luft jagen oder ähnliches. Man kann diesen Prozess nicht kontrollieren aufgrund dieser Kettenreaktion oder ähnliches. Aber es gibt auch auf kleinsten Raum, also das heißt, keine gigantisch großen Anlagen. Es gibt auch auf kleinstem Raum, so etwa Koffergröße, zum Beispiel Kernfusion mit Goldatomen. Das wurde in den USA experimentell, aber auch eingesetzt dann wirklich, dass man das gemacht hat. Und ja, also bei dem Fall, wo ich weiß, dass sie das gemacht haben, da haben dann die Fabrikhallen ein paar Wochen lang, ein paar Wochen später nicht mehr gestanden. Die sind dann irgendwie alle abgebrannt. Das heißt, es ist ein sehr heißes Pflaster. Und wen das interessiert, der kann ein bisschen forschen. Es gibt Zugänge, es gibt Informationen zum Thema Kernfusion und die Möglichkeiten deren Anwendung. Und was es aber nach meinem Gefühl erst einmal braucht, ist dieses Umdenken von der trennenden Energiegewinnung zur verbindenden Energiegewinnung. Und wenn das kollektiv ins Bewusstsein der Menschen reinsinkt, dann ist es ganz natürlich, dass wir dann irgendwann entsprechende Geräte auch in unser Feld bekommen. Entweder von etwas, was es schon gibt, was dann Raum greifen wird oder was dann nochmal neu übersetzt wird durch die ein oder anderen Kanäle. Spannenderweise ist es ja immer so, dass wirklich große Erfindungen zeitgleich durch mehrere Menschen passieren, weil die alle nicht von dieser Erde kommen, sondern eingegeben werden in das Erdfeld, weil das Bewusstsein reif ist, jetzt diese neuen Schritte gehen zu können. Und so versuche ich auch mit diesen Videos eine Reife im Bewusstsein herzustellen über neue physikalische Zusammenhänge, damit dann die Offenheit für bestimmte ganz konkrete Erfindungen da ist.
Sehr, sehr gut, sehr schön. Du hast jetzt schon mal so ein bisschen die Themen Mathematik und Chemie gestriffen.
Ja.
Ist das auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst? Physik ist so das Hauptding, aber eigentlich hängt das ja auch zusammen, oder?
Was mir gesagt wurde, und ich meine mal, dass es so kommt, ist, dass ich drei Bücher schreiben darf. Das erste ist Physik und Metaphysik, dann wird es das zweite geben, Chemie und Alchemie, wo ich im Grunde genommen das Gleiche, was ich in der Physik gemacht habe, dann für die Chemie und Alchemie tue, nämlich die Rückbindung der kosmischen Gesetze auf das, was wir heute Chemie nennen. Weil das ist, in der früheren Alchemie haben wir sehr viel Wissen gehabt, sehr viel Wandlungsfähigkeit von Elementen. Wir besaßen ein ganz tiefe, Materiegefühl, was es eben alles gegeben hat und wie man Elemente ineinander verwandeln konnte und, und. Und da versuche ich so ein bisschen eine Brücke zu schlagen. Das wird wahrscheinlich dann das nächste größere Projekt werden, dass ich das, was jetzt physikalisch schon da liegt, in die nächst gröbere Schicht übersetze, ins Chemische, in die chemischen Elementeverbindungen und dann schaue, hey, wie können wir auch bewusstseinsbasiert alchemisch arbeiten, aber auch mit welchen Stoffen. Gibt es Wandlungsphänomene im Physischen? Und dann daraus ableitend natürlich das Organische, das Biologische. Das wird dann das dritte Werk werden, wo es wahrscheinlich hauptsächlich um Genetik gehen wird und Modifikation, wie ist das biologische, organische Leben aufgebaut in der Grundsubstanz und wie können wir mit dem Wissen aus Chemie und Alchemie und Physik und Metaphysik unser biologisch-organisches Leben auf die nächste Ebene bringen.
Grandios, Robin, und das kommt dann alles in die neue Schule und dann sind die Kinder werden von Anfang an ausgebildet und wissen, freuen sich dann wirklich das alles zu lernen.
Ja, die Kinder der neuen Zeit brauchen das alles gar nicht mehr. Wir dürfen sie einfach nicht voll Tropfen mit äußerem Wissen. Die bringen so viel mit, die bringen auch noch mehr mit, dass von dem, was ich rausfinden kann, unser einziger Job bei denen ist es, uns aus der Erziehung rauszuhalten, damit sie sich aus dem Inneren heraus entfalten können. Und natürlich kann man Inspirationsfelder säen. Und im Grunde genommen, wenn man Physik, Chemie und Biologie nur mit den richtigen Worten und den richtigen Zugängen erklärt, wird jedes Kind hellauf begeistert sein, das Leben zu erfahren, das Leben kennenzulernen, das Leben zu studieren und zu beobachten. Jedes Kind hat eine Veranlagung. Nur durch unsere Art der Vermittlung verkommt das so sehr.
Ja, unfassbar. Also 2 Jahre Physikstudium haben wir jetzt in einer Stunde weggemacht. Jetzt bin ich begeistert. Also nicht Studium, aber Leistungskurs.
Ja, also jeder darf schauen, wie er sich in dieses Feld reingeben mag, ne? Die Videos sind herausfordernd für jemand, der sich nicht damit beschäftigt hat. Sie sind aber auch sehr herausfordernd für jemand, der Physik studiert hat, weil der ziemlich schnell merkt, ah, die sprachliche Verwendung ist manchmal nicht so klar definiert und umrissen, wie es ja ein Student, ein naturwissenschaftlicher Student machen würde. Also ich habe viele, also einige Wortneuschöpfung, einige Wort Rekontextualisierung, das heißt, dass ich ein Wort nehme, es in einem anderen Sinnkontext gebrauche, um etwas darstellen zu können. Also es ist ein Experiment, diese Information rauszugeben, und ich weiß, es ist auch für die Zukunft.
Sehr gut. Jetzt hast du gerade von den Büchern gesprochen, dieses Physikbuch. Wo stehen wir? Wo stehst du? Kommt das bald oder können wir das erwarten oder?
Ja, es ist fertig. Es darf jetzt noch überarbeitet werden. Meistens dauert das Schreiben wesentlich kürzer als das Überarbeiten und Publizieren. Also ich
Okay, das heißt,
kann nicht genau sagen, wann es
du
rauskommt.
suchst, es gibt schon Veröffentlichungswege oder Verlag und so planen oder ist es noch alles noch in Stern?
Weiß es noch nicht ganz genau. Mit den Videos habe ich viele der Kernessenzen draußen in der Öffentlichkeit. Und damit ist ein Großteil meiner Arbeit auch getan, weil ich quasi immer innerlich wie eine Art Auftrag bekomme, das Feld zu bestellen und bestimmte Informationen ins kollektive morphische Feld reinzugeben. Und wenn Menschen sich das anhören, dann sind sie Teil dieses neuen morphogenetischen Feldes, in dem diese Information liegt als Same, der dann irgendwann aufgehen kann. Und das Buch ist nochmal wesentlich differenzierter und komplexer, dadurch, dass ich da einfach, ja, nochmal feine Nuancen rausarbeiten konnte. Spannenderweise, ich hatte es nicht vor, geht das Buch zu bestimmt 50, 60% über Magnetismus. Das hatte ich so nicht geplant, aber es kam ganz klar, also der kosmische Magnetismus und die Verlagerung von Elektrizität zu Magnetismus ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir erkennen, dass wir in einem magnetischen Universum leben und dass Elektrizität eigentlich nur eine Spielart eines universellen kosmischen Magnetismus ist. Das ist so der Kerngedanke, der sich auch wiederfindet in zum Beispiel bestimmten alten Texten, gnostischen Texten, auch in den Vedas, also den alten indischen Texten, ist von der magnetischen Kraft in einer anderen Sprache natürlich die Rede. Also ich dock da an ein Feld, was ganz andere Bezüge zur Realität eröffnet. Und da werden wir Stück für Stück gemeinsam reinwachsen, diesen kosmischen Magnetismus und seine vielen verschiedenen Spielarten, wie zum Beispiel Materie oder andere Phänomene. Viel geht es auch um Gravitation. Also Gravitation ist einer der ersten Generationen oder Ableitungen dieses kosmischen Magnetismus. Und da dürfen wir wirklich ganz neu umlernen, was diese Realität eigentlich wirklich ist.
Ja, wenn du das so sagst, dann klingt das auch irgendwo logisch, dass Gravitation, dass wir angezogen werden, magnetisch angezogen. Antigravitation, das Gegenteil, wenn man wir haben ja, die Magnetspiele sind ja grandios. Das ist ja so fantastisch. Zack, ziehen sich an, bleiben zusammen, dann löst du das und dann stoßen sie sich ab.
Ja,
Das heißt,
wobei der Magnetismus, den wir in dieser Welt kennen, ist wiederum nur eine Manifestation von dem Magnetismus, von dem ich spreche. Im Grunde genommen könnte man, also die treffendere Bezeichnung wäre Ätherstruktur. Die Ätherstruktur ist der Aufbau des Gewebe des kosmischen Magnetismus. Und da habe ich ganz viel geforscht, ne, welche Struktur Und welche Rhythmik hat eben, ne, du kannst sagen, Nullpunktfeld oder Äther. Und wie entwickelt sich von dieser magnetischen Ätherstruktur dann die ersten Gewebe, die sich dann manifestieren? Ja.
Also, ich finde es grandios, Robin. Ich danke dir sehr für deine Arbeit, dass du das Ganze jetzt rausgebracht hast. Und was völlig unerwartet kam, ich meine, du hast mir schon mal gesagt, du arbeitest daran, aber jetzt für die Öffentlichkeit so plötzlich ganz was anderes, das, was du vorher rausgebracht hast. Aber wenn du das so sagst, wie du es jetzt sagst, es macht vollkommen Sinn. Es ist auf einer gewissen Ebene der logische nächste Schritt, dass jemand da reingeht und das Ganze rausbringt. Und du hast den Auftrag bekommen, also wunderbar. Auftrag ausgeführt.
Noch nicht ganz.
Noch nicht ganz, also es ist, hoffentlich kommt jetzt noch ein richtig gute, das Buch ist gut, aber dass das gut rausgebracht wird, das ist ja noch, so ein Buch ist neu, also es ist wahrscheinlich nicht so einfach, stelle ich mir vor.
Ja, also weißt du, das ist kein Buch, was jeder so mal lesen kann. Das ist wirklich herausfordernde geistige, ich möchte sagen, Gehirnchirurgie. Also da muss man sich wirklich einfuchsen, wenn man das dann lesen möchte. Und also für die allermeisten Menschen empfehle ich es nicht.
Das ist schon gut.
Empfehle ich einfach auf einer anderen Ebene anzusetzen.
Ja.
Nur die wirklich den Ruf haben, ja, in diese Bereiche reinzugehen, kann es kostbar sein. Und ja, es wird irgendwie im nächsten Jahr rauskommen, voraussichtlich, wenn nichts dazwischen kommt. Aber es ist einfach, ja, das, was es im Grunde genommen braucht, ist das Bewusstseinswachstum und die Wahrnehmungsoffenheit. Und wenn die gestellt ist, wenn die da ist als Grundlage, dann wird sich alles verändern. Auch die ganze Wissenschaft, auch unseren ganzen Bezug zur Realität oder das, was wir Realität nennen. Und ich habe das als Auftrag angenommen, aber es wird definitiv, ich sag mal so, nicht mein Hauptzweig sein. Hauptzweig und das Wichtigste ist immer noch das Bewusstsein und das Wachstum im Bewusstsein. Und das ist wie ein Aufzeigen, wenn wir unsere Wahrnehmungskanäle öffnen, wenn wir unser Bewusstsein erweitern, dann kann es sein, dass du in deinem Gebiet, was dich interessiert, in dem du forschst, in dem du arbeitest, du auf einmal völlig neue, kreative, intelligente Einfälle bekommst, dass du Durchbrüche hast. Und bei mir war es ja auch, es war von 0 auf 100. Es hat mich wirklich in eine ganz andere Identität reinversetzt, die ich dann für eine gewisse Zeit lang gewesen bin. In dieser anderen Identität war ich recht fortgeschritten, was das physikalische Studium angeht. Das heißt, ich brauchte mir viel nicht neu aneignen, sondern habe auf mein eigenes reinkarnatives Erbe zurückgegriffen. Und ich weiß aber, dass ich viel anders machen werde in dieser Inkarnation wie in der letzten, weil ich weiß oder gelernt habe, wie wichtig eigentlich das Bewusstsein und die Wahrnehmungsoffenheit ist und dass, ich sag mal so, geniale technische Erfindungen nicht das wahrheitsletzter Schluss sind, dass diese Erfindungen, wenn sie von dem Trennungsbewusstsein angewendet werden, einfach nur zur Zerstörung führen, egal wie genial die Erfindungen sind. Und deswegen habe ich auf jeden Fall für diese Inkarnation den Schwerpunkt ein bisschen anders gelegt, als in diesem Raumzeitabschnitt, an den ich mich da erinnern kann.
War das tatsächlich die letzte Inkarnation oder eine der letzten?
Nein, es war nicht die letzte.
Okay. Da kommt noch einiges. Wir dürfen weiter gespannt sein. Also, Robin, ich danke dir sehr. Für alle, die es interessiert, schaut euch unbedingt die Videos an. Und ich kann sehr empfehlen, jetzt, auch wenn ihr jetzt bis hierhin geschaut habt, einfach mal durchzuhören und es wirken lassen. Und dann, ich meine, du empfiehlst es nicht für alle, aber die, die den Ruf spüren, die lesen dann dein Buch im nächsten Jahr und es wird auf jeden Fall ein neues Feld öffnen. Ich danke dir schon für das Feld, was du heute geöffnet hast. Ein wunderbarer Zugang. Also für mich ist das so eine gute Ergänzung zu den Videos, nochmal einen Einblick von dir zu bekommen, das alles zu verstehen, warum ist das wichtig. Und jetzt kann man, und ich werde es auch machen, die Videos nochmal schauen. Jetzt habe ich noch einen ganz anderen Zugang zu den Videos, die du gemacht hast.
Sehr gerne.
Also vielen Dank, alles Gute und ich freue mich auf das Biologiebuch, das Chemiebuch oder erstmal die Videos dazu. Natürlich
Ja.
auch sonst deine Arbeit im Bewusstseinsfeld, was du da machst, was ja deine Hauptarbeit ist.
Ja, danke für unser Gespräch.